Ja, ich freue mich, dass ich heute mal wieder bei euch sein kann. Gleich am Anfang soll ich ganz liebe Grüße von meiner Frau, der Irina, sagen. Sie kann heute leider nicht kommen. Aber ich wünsche uns für diese Predigtstunde gottesreichen Segen. Zum 100. Geburtstag von Lenin hat Leonid Breschnew gesagt, Lenin lebte, Lenin lebt, Lenin wird leben. Damit hat er gemeint, es lebe die geschichtliche Bewegung, die Lenin geformt hat. Seine Ideen sind wirksam. Die Sache Lenins geht weiter. Sein Werk lebt. Nur in diesem Sinn hat der Satz Lenin lebt einen Sinn. Denn ansonsten weiß ja jeder, dass Lenin in Wirklichkeit schon lange tot ist. Als größte Sehenswürdigkeit Moskaus wird auf dem Roten Platz der tote Lenin in seinem Mausoleum gezeigt. Der Satz Lenin lebt ist also nicht wörtlich, sondern symbolisch gemeint. Nun laufen schon seit Jahrzehnten überall in den Kirchen Christen herum. Die haben so ein kleines rotes Abzeichen. Da steht drauf, Jesus lebt. Das ist nun aber nicht symbolisch, sondern das ist wörtlich gemeint. Jesus, der öffentlich im Beisein von Zeugen am Kreuz gestorben ist, wurde begraben und ist 3 Tage später wieder auferstanden. Er ist aus dem Grab rausgekommen, er ist seinen Jüngern erschienen, er hat mit ihnen geredet, Jesus lebt. Diese Behauptung halten viele natürlich für ein Märchen. Die ersten, die das als frommes Märchen abtaten, das waren die Jünger, die engsten Freunde von Jesus. Von Haus aus waren das Fischer. Die kannten nichts weiter als Fische. Plunder, Makrele, Hering. Dann lernten sie Jesus kennen und zogen mit ihm auf die große Reise, 3 Jahre lang Kreuzung quer durch Israel. Und am Schluss im Triumphmarsch Einzug in Jerusalem. Die Bevölkerung bildet Spalier, schreit Hosianna und feiert Jesus als den King. Aber nach diesem Höhepunkt geht es mit rasender Geschwindigkeit bergab. Jesus wird verhaftet, gefesselt, ausgepeitscht, verurteilt. Und ehe die Jünger begreifen, was eigentlich los ist, ist Jesus gekreuzigt, gestorben und begraben. Schluss, aus, alles vorbei. Die Jesusbewegung ist geplatzt. Jesus ist tot. 3 Tage lang sind die Jünger wie vor den Kopf geschlagen. Und um das Maß voll zu machen, ist am Schluss sogar noch der Leichnam von Jesus verschwunden. Ein paar Frauen waren zu seinem Grab gegangen, aber das Grab war leer. Die Frauen hatten dann was von Engeln erzählt, die ihnen gesagt hätten, Jesus wäre gar nicht tot, sondern auferstanden. Aber das hielten die Jünger für ein Märchen. Mit einem letzten Rest an Hoffnung gingen sie selber zum Grab. Aber da war nichts mehr zu machen. Das Grab war leer, kein Jesus zu sehen. Weder ein Toter, noch ein Lebendiger. Der Jesus, von dem sie so viel erwartet hatten, war eine schwere Enttäuschung. Und dazu kam die Angst, selber verhaftet zu werden. Denn nachdem man den Anführer umgebracht hatte, war damit zu rechnen, dass auch seine Anhänger liquidiert, inhaftiert, isoliert würden. Also, Licht aus, Türen zu, Fenster dicht. Die Jünger sitzen am Abend hinter verschlossenen Türen. Sie haben Angst. Wer von euch eine Bibel mitgebracht hat und gerne mitlesen möchte, schlagt mit mir auf das Johannesevangelium Kapitel 20. Am besten, ihr lasst das Kapitel gleich aufgeschlagen, ich werde noch öfter daraus zitieren. Johannes 20 und dort die Verse 19 und 20. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Einer der Jünger war an diesem Abend nicht dabei. Das war der Thomas. Der hatte Jesus ganz besonders geliebt. Und deshalb hatte ihn sein Tod auch ganz besonders getroffen. Er war restlos zusammengebrochen und hatte sich irgendwohin verkrochen. Er wollte keine mehr sehen, mit keinem mehr reden, auch nicht mit seinen Freunden. Er war einfach fertig. Außerdem war er ein Pessimist. Ihr wisst ja, es gibt Menschen, die sehen alles von der negativen Seite und finden überall ein Haar in der Suppe. Manche finden bloß deshalb ein Haar in der Suppe, weil sie, wenn sie davor sitzen, so lange den Kopf schütteln, bis eins reinfällt. So ein Typ war der Thomas. Von ihm ging eine lähmende Wirkung aus, eine beklemmende Hoffnungslosigkeit, eine müde Resignation. Zum Beispiel wollte Jesus mal mit seinen Jüngern nach Judäa gehen. Die Leute von Judäa hatten schon mal versucht, Jesus zu steinigen. Deshalb wollten die Jünger Jesus zurückhalten. Aber Thomas sagte flügellahm: Lasst uns mit ihm ziehen, damit wir mit ihm sterben. Thomas war eben ein Mensch, der bei Schwierigkeiten resigniert. Solche Menschen gibt es viele. Die reagieren auf keine Herausforderung, die kämpfen nicht, die lassen immer gleich die Arme hängen. Thomas hatte auch keine Kraft mehr. Er hatte resigniert. Bei dem lief nichts mehr. Und als er mal wieder bei seinen Freunden vorbeikommt, kann er überhaupt nicht verstehen, warum die wie aus dem Häuschen sind. Die reden alle auf ihn ein. Mann, du hast was verpasst. Jesus lebt, der war hier. Genau da, wo du jetzt stehst, hat er gestanden, hier in diesem Zimmer. Wir haben ihn gesehen und gehört mit unseren eigenen Augen und Ohren. Thomas kann nur abwinken, ihr spinnt ja. Ihr seht ja schon Gespenster. Ich lasse mich von euch nicht verrückt machen. Ich glaube nur das, was ich sehe. Für mich zählen nur Tatsachen. Und Tatsache ist, Jesus ist gekreuzigt worden und gestorben. Das habe ich selbst gesehen. Ich gebe zu, sein Leichnam ist verschwunden, sein Grab ist leer, aber dafür wird sich schon noch irgendeine vernünftige Erklärung finden lassen. Vielleicht ist er gestohlen worden. Aber dass er lebendig aus dem Grab rausgekommen ist und euch besucht hat, das glaube ich euch nicht. Wenn ich ihn nicht sehen kann, wenn ich nicht mit eigener Hand seine durchbohrten Hände anfassen kann, wenn ich nicht die Wunde an seiner Seite betasten, ihn testen kann, kann ich es nicht glauben. Thomas möchte gerne glauben, aber er kann nicht, weil er zweifelt. Nun gibt es ja Menschen, die ziehen grundsätzlich alles in Zweifel, außer ihren eigenen Verstand. So einer war der Thomas nicht. Er war kein intellektueller Spinner, der das Zweifeln zum Prinzip erhebt, sondern er wollte ganz einfach Klarheit. Stimmt das nun mit Jesus oder nicht? Für ihn ist der Glaube an Jesus nicht wie eine Anstecknadel, die man ein paar Jahre lang trägt und wenn das Leben schwierig wird, wieder abmacht. Für ihn ist Jesus Lebensinhalt, überhaupt alles. Entweder ist das wahr, dass Jesus lebt, oder alles ist sinnlos. Aber einfach blind glauben, das kann Thomas nicht. Niemand verlangt von uns, dass wir blind glauben, wenn uns jemand sagt, Jesus lebt. Aber wenn es uns wirklich ehrlich interessiert, ob das stimmt, dann können wir die Sache testen. Und zwar so, wie jeder Wissenschaftler einen Test macht, wenn er die Wahrheit finden will. Zum Beispiel gehört zu einem ehrlichen Test, dass wir uns von dem, den wir testen wollen, nicht entfernen, sondern möglichst nahe rangehen. Angenommen, mir sagt einer, die Nürnberger Sinfoniker geben in der Meistersingerhalle ein Konzert. Um zu prüfen, ob das stimmt, gehe ich bestimmt nicht in den Wald. Das Orchester kann zwar auch laut spielen, aber bis zum Wald schaffen dies auch nicht. Und wenn ich mich außer Hörweite der Meistersingerhalle begebe, dann höre ich zwar die Vögel im Wald zwitschern, aber nicht die harmonischen Klänge der Nürnberger Sinfoniker. Wenn ich die erleben will, dann muss ich schon dorthin gehen, wo sie auftreten, in die Meistersingerhalle. Dir sagt einer, Jesus lebt. Um zu prüfen, ob das stimmt, kannst du auch nicht in die Natur gehen. Wenn du Jesus erleben willst, dann musst du dorthin gehen, wo er ist. In die Kirche, in den Gottesdienst, wo du sein Wort hörst. Denn er hat selbst gesagt in Matthäus 18, Vers 20, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Thomas kehrt, um seinen Jesus-Test zu machen, in den Kreis der Jünger zurück. Es vergeht ein Tag nach dem anderen. Aber es passiert überhaupt nichts. Kein Jesus zeigt sich. Thomas sagt zu den anderen, na bitte, da habt ihr's. Ihr habt euch geirrt. Ich hab's doch gleich gesagt. Ihr habt euch das alles bloß eingebildet. Jesus ist tot. Da ist nichts mehr zu machen. Der kommt nicht wieder. Nach 8 Tagen kommt Jesus doch. Vers 26 bis 28. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht, Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas, reich deine Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus hat den Thomas wegen seines Unglaubens nicht verurteilt. Jesus ist kein Parteichef, der ängstlich um seinen Thron bangt und jeden Kritiker an die Wand stellt. Er wird nicht gleich nervös, wenn einer mal einen Zweifel äußert. Er beantragt kein Disziplinarverfahren gegen Thomas, wegen Zweifel an der Führungsspitze. Er schließt ihn nicht wegen mangelnder Linientreue aus. Er tritt ihm auch nicht mit der geballten Faust entgegen, sondern mit ausgebreiteten Armen. Friede sei mit euch. Wer so etwas sagt, kann dann nicht hinterher einen Zweifler fertig machen. Und umgekehrt. Wer Zweifler, Andersdenkende und Abirrende fertig macht, der meint, wenn er vom Frieden redet, etwas ganz anderes. Friede sei mit euch. Das sagt Jesus zu allen. Aber dann wendet er sich an Thomas, an den Zweifler, an diesen einen. Dem sieht er in die Augen, den spricht er ganz persönlich an. Die anderen stehen zwar noch dabei, aber die sind jetzt nicht dran. Jetzt geht es nur um diesen einen. Ich spreche jetzt auch nicht mehr euch alle an, die vielen unter euch, die Jesus schon erlebt haben. Ihr gehört zu den Glücklichen, die wissen, dass Jesus lebt. Ich wende mich jetzt an den einen unter euch, der heute Morgen voller Zweifel hier sitzt. Dir möchte ich als Erstes sagen, du brauchst dich wegen deiner Zweifel nicht zu schämen. Zweifel sind normal. Lieber ehrlich gezweifelt als fromm geheuchelt. Mendelssohn hat einmal gesagt, man kann niemals überzeugt sein, wenn man niemals mit Vernunft gezweifelt hat. Wenn du zweifelst, dann bist du der Wahrheit ganz nahe. Hinter dem Zweifel des Thomas steckt mehr Glaube als hinter den Lippenbekenntnissen von Leuten, die bloß nachplappern, was andere sagen. Und zweitens, Jesus kennt deine Zweifel und er hält deine Zweifel aus. Die Wahrheit braucht den Zweifel nicht zu fürchten. Ganz einfach deshalb nicht, weil sie die Wahrheit ist. Jesus hat von sich selbst gesagt, ich bin die Wahrheit. Deshalb reagiere auf Zweifel mit Gelassenheit und auf Bedingungen mit Großzügigkeit. Thomas hatte Jesus eine Bedingung gestellt. Erst wenn ich dich betasten kann, kann ich an dich glauben. Eigentlich darf man sowas ja nicht machen. Man kann Jesus keine Bedingungen stellen. Erst wenn du das und das machst, glaube ich an dich. So etwas ist theologisch unzulässig. Aber das Wunderbare ist, Jesus macht das theologisch Unzulässige. Er lässt sich auf die Bedingung des Thomas ein. Noch bevor der einen Ton gesagt hat, sagt Jesus zu ihm, komm ruhig näher. Du darfst mich erfahren, du darfst mich fühlen. Es steht nicht hier, ob er ihn wirklich angefasst hat. Das ist auch egal. Jedenfalls steht hier in Vers 28, dass Thomas antwortete, mein Herr und mein Gott. Und damit ist aus dem ungläubigen Thomas ein Gläubiger geworden. Denn Glauben heißt nicht für wahr halten, dass Jesus lebt, sondern Glauben heißt, den lebendigen Jesus als Herrn annehmen und anbeten, ihm jetzt gehorchen, jetzt mit ihm rechnen. Das ist Glaube. Thomas wollte zuerst was fühlen und dann glauben. Für uns gilt die umgekehrte Reihenfolge. Erst glauben und dann fühlen. Wenn wir an den Auferstandenen glauben, dann werden wir dreierlei erleben. Seinen Frieden, seine Freude und seine Kraft. Wir werden die Kraft spüren, gegen die Resignation anzukämpfen, mit der Angst fertig zu werden, Kraft, um aufzustehen, für die Wahrheit einzustehen, dem Unrecht zu widerstehen, das Leben zu bestehen. Wenn wir diese Kraft haben wollen, dann sollten wir Jesus als den Herrn unseres Lebens annehmen. So wie der Thomas. Mein Herr und mein Gott. Aus diesem lahmen Pessimisten wurde ein aktiver Christ, der losgegangen ist bis nach Indien, um dort von Jesus zu predigen. Sag jetzt nicht, tja, der Thomas, der hatte es gut, der konnte Jesus sehen, aber ich kann ihn nicht sehen. Das stimmt, wir können ihn nicht sehen. Aber hör mal, was Jesus noch zum Thomas gesagt hat. Da hat er nämlich von uns gesprochen und an uns gedacht. Jesus sagt zum Thomas in Vers 29, weil du mich gesehen hast, Thomas, glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Diesen Glauben wünsche ich uns allen. Amen.